Wir haben gesehen, dass im letzten Teil der Apostelgeschichte das Thema besonders vor Augen steht, die Person von Paulus. In den früheren Teilen der Apostelgeschichte waren verschiedene Aspekte des Evangeliums im Vordergrund. Das Evangelium im Verhältnis zum Judentum, das Evangelium im Verhältnis zum Heidentum und so weiter. Aber jetzt geht es im letzten Teil um das Evangelium im Verhältnis zu denen, die es verkündigen. Und darum steht die Person von Paulus so im Vordergrund. Und er wird in diesem letzten Abschnitt massiv angegriffen, in Frage gestellt, verleumdet und so weiter. Und er muss sich in verschiedenen Gerichtsverhandlungen und Untersuchungen muss er sich verantworten, damit eben zum Ausdruck kommt, deutlich wird, dass er auch in Übereinstimmung mit dem lebt, was er verkündigt, und das gibt der Verkündigung auch eine besondere Glaubwürdigkeit. Wir haben gesehen, wie Paulus sich verantwortet hatte in Kapitel 22 vor der wütenden, aufgebrachten Volksmenge im Vorhof der Heiden im Tempel. Er stand auf der römischen Tempeltreppe zur Burg Antonia hinauf. Wir haben gesehen, das war Kapitel 22, erste Hälfte. Dann haben wir gesehen, wie er sich verantwortete, Kapitel 23, Vers 1, vor dem Sanhedrin, Synedrium, dem obersten Gerichtshof Israels. Dann haben wir in Kapitel 24 seine Verteidigung gefunden vor dem Landpfleger Felix in Caesarea. 24 ab Vers 10. Und nun geht es um eine... in Kapitel 25 vor Festus, wo er sich dann auf den Kaiser beruft. Und jetzt vor Felix und Agrippa, hier in Kapitel 26. Aber in dieser Rede, hier in Kapitel 26, muss ich nicht mehr verteidigen gegen Anschuldigungen, die der Tempel entweiht. Er muss sich auch nicht mehr durchkämpfen, um zu zeigen, dass es im Judentum eine Gewissensfreiheit gibt, so wie er das vor dem Sanhedrin tat in Kapitel 23. Er muss sich nicht mehr gegen konkrete Anklagepunkte verteidigen, sondern er kann eigentlich in dieser Untersuchung hier darstellen, was das Evangelium ist. Und er kann ja die Gelegenheit hier zu zeigen, dass das Evangelium, das was er verkündigt, nicht staatsgefährdend ist. Das ist ja hier jetzt der große Punkt. Denn er hat sich auf den Kaiser berufen, das haben wir gesehen. Und das ist das Recht jedes römischen Bürgers, dass er also sich auf das höchste Gericht im Römischen Reich berufen konnte. Aber jetzt muss ja dieser Festus auch etwas schreiben. Und das ist für den Kaiser Nero, warum er diesen Gefangenen schickt. Und das ist sehr heikel. Denn wenn er wirklich ein staatsgefährdender Mann gewesen wäre, Paulus, dann wäre es gefährlich, wenn Festus irgendwie geschrieben hätte, dass er nicht so schlimm ist. Dann hätte er verdächtigt werden können, dass er unter einer Decke steht oder verschwört ist. Also für ihn war das sehr heikel. Was kann ich schreiben? Es war für ihn auch schwierig, jetzt nicht einfach einen Mann schicken, wenn es eigentlich gar keine Gründe gibt. Sonst hätte man dann gesagt, was soll dieses dumme Zeug? Warum schickst du irgendeinen Gefangenen? Gibt es doch gar nichts zu besprechen hier in Rom. Also das war für ihn recht schwierig, da etwas zu schreiben, und so ist er sehr froh, dass dazu der König Agrippa auf Besuch gekommen ist. Agrippa, es handelt sich hier um Herodes den Zweiten Agrippa. Also der stammt aus der Königsfamilie von dem Herodes, dem Kindermörder, den wir aus dem Matthäusevangelium kennen. Und er war als ein Kenner für jüdische Gesetze und jüdische Angelegenheiten. Obwohl er sich nicht da irgendwie voll damit identifizierte, mit allem. Das wird deutlich in Vers 3, Kapitel 26. Paulus freut sich, dass er sich da verantworten kann, besonders weil du von allen Gebräuchen und Streitfragen, die unter den Juden sind, Kenntnis hast. Also er war der Spezialist. Das war für Paulus eine große, willkommene Gelegenheit, dass er sich da aussprechen konnte. Aber was auch auffällt bei all diesen Verteidigungen, der Charakter der Ankläger. In Kapitel 22, die Volksmenge eiferte für die Heiligkeit Gottes. Dabei war sie bereit, einfach aufgrund von Verleumdungen jemanden umzulegen. Dann war er vor dem Hohepriester, vor dem Sinedrium, Kapitel 23, und dieser Hohepriester Annas ist sogar Ananias ist in der rabbinischen Literatur bekannt als ein besonders korrupter Mensch. Der wird also sogar in der rabbinischen Literatur wird sehr, sehr negativ über ihn gesprochen. Moralisch mehr als nur fragwürdig. Dann haben wir gesehen vor Felix. Ja, und Felix, er war ja geheiratet mit Drusilla, seiner Frau. 24. Aber das war schon die dritte Ehe. Und dann kommt... Also ein skandalöser Mensch, da wäre jedes billige Magazin heute wäre froh gewesen für eine solche Skandalgeschichte. Aber dann haben wir Festus, ein Heide, der wirklich nichts versteht. Jetzt kommt der Spezialist Agrippa und er kommt ja mit, haben wir schon letztes Mal gesehen, er kommt immer da mit Bernice tritt er auf. Aber es heißt nirgends, dass Bernice seine Frau ist. War sie auch nicht, sie war seine Schwester, aber sie lebten zusammen in Blutschande. Also auch ein höchst unmoralischer Mensch kommt aber im höchsten Gepränge und nobel aufgemacht, um zu untersuchen, ob dieser Paulus verdammungswürdig ist oder nicht. Aber wir sehen, der Apostel Paulus muss sich auseinandersetzen mit allen Arten von Menschen, in dieser Welt. Nicht weltfremd, sondern in der Auseinandersetzung mit all dem. Das erinnert einem so an die Worte des Herrn Jesus in Johannes 17, wo er betet, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnehmest, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Gut, und noch etwas Besonderes. Paulus darf jetzt also hier vor Agrippa darstellen, dass das Evangelium, das was die Christen glauben, nicht Staatsgefährdendes an sich hat. Und nachher wird ihm das ein gutes Zeugnis ausgestellt und das kann er dann mitnehmen nach Rom, um vor Kaiser Nero zu erscheinen.
Augustus?
Wie?
Nero.
Du meinst Augustus wegen Vers 21, Kapitel 25? Das Erkenntnis des Augustus. Augustus ist ein Würdetitel, den sich die Kaiser beilegten, seit dem Kaiser Augustus.
Wie hieß denn der zur Zeit Jesu? Das heißt doch, dass sein Geburt von dem Kaiser Augustus ausging.
Der hieß Octavian. Das war der Adoptivsohn von Julius Caesar, der erste Kaiser geworden ist. Und dann hat Octavian sich den Titel Augustus, das heißt der Erhabene, zugelegt. Und das Erkenntnis des Augustus, das ist also ein Ausdruck, der bezeichnet die gerichtliche Untersuchung der obersten Staatsgewalt, will sagen des Kaisers. Kaiser Augustus war schon längst tot. Der starb nämlich im Jahr 14 nach Christus. Dann kam der Kaiser Tiberius an die Macht. Und im 15. Jahr der Regierung des Tiberius trat dann Johannes der Täufer auf und der Herr Jesus begann seinen Dienst im Jahr 29. Und wir sind jetzt viel später, wir sind um die Zeit von 59, 60 nach Christus und das ist die Zeit von dem Kaiser Nero.
Also der Nero, der grausame Nero?
Der grausame Nero, der Christenverfolger. Auf ihn hat er sich berufen und hatte damit die Gelegenheit, sogar diesem teuflischen Menschen das Zeugnis abzulegen. Und wir finden übrigens Paulus in der Todzelle, in 2. Timotheus, da legt er dem Kaiser Nero einen besonderen Titel bei. 2. Timotheus 4, Vers 17, 16 und 17.
Bei meiner ersten Verantwortung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Es werde ihnen nicht zugerechnet. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, auf dass durch mich die Predigt vollbracht werde. Und alle, die aus den Nationen hören möchten, und ich bin gerettet worden aus dem Rachen des Löwen.
Ja.
Wird das Löwen Nero genannt?
Das ist der Nero. Er sagt, bei meiner Verantwortung da vor dem Kaiser hat der Herr mich gerettet, obwohl niemand mir beigestanden ist als unterstützender Zeuge. Aber ich bin gerettet worden aus dem Rachen des Löwen. Das ist Nero. Beziehungsweise der Engelfürst, der hinter Nero stand. Und das war niemand anders als der Satan. Denn in Lukas 4, können wir mal kurz aufschlagen. Lukas 4, Vers 5. Wer liest?
Und er führte ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm in einem Augenblick alle Reiche des Erdkreises. Und der Teufel sprach zu ihm, ich will dir alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn mir ist sie übergeben, und wem immer ich will, gebe ich sie. Wenn du nun vor mir anbeten willst, soll das alles dein sein.
Jawohl. Also hier sagt der Teufel, zeigt der Teufel die Reiche des Erdkreises. In der Parallelstelle in Matthäus 4 steht die Reiche der Welt, Kosmos. Aber hier steht Oikumene, der Erdkreis. Und das ist das Wort speziell für das römische Weltreich. Wir haben das nämlich in Lukas 2 schon, das gleiche Wort. Wer liest dort Vers 1, die Weihnachtsgeschichte? Vers 1.
Es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuscheiden.
Ja, nicht die ganze Welt, sondern das ganze römische Reich. Und das ist der Erdkreis. Also wenn der Teufel sagt, hier von dem Erdkreis, das ist meine Gewalt und meine Herrlichkeit, das zeigt also, dass damals hinter Kaiser Tiberius stand Satan selbst als Engelfürst. So wie ja hinter allen Führern dieser Welt stehen Engelfürsten. Aber hinter dem römischen Reich sehen wir, ist es Satan selbst. Und so kann eben der Apostel Paulus sagen, ich bin gerettet worden aus dem Rachen des Löwen. Das ist Nero, aber gleichzeitig, das ist Satan. Aber ich muss erklären, 2. Timotheus 4, das ist bereits das Gericht von Paulus beim zweiten Mal, bei seiner zweiten Festnahme. Also wir sehen jetzt, er wird nach Rom geschickt in der Apostelgeschichte. Er muss dort 2 Jahre warten. Und ich habe das schon früher mal erklärt, dieser Ausdruck 2 volle Jahre dort ist ein 2 ganze Jahre, 28 Vers 30, das ist ein juristischer Begriff. Und bezeichnet die Zeit, in der die Frist abläuft, verjährt, wenn keine Ankläger kommen. So kam Paulus bei seiner ersten Gefangenschaft frei, weil diese Ankläger von Israel nicht gekommen sind nach Rom in dieser Frist. Und er konnte wieder herumreisen, aber er wurde später nochmals festgenommen und kam dann in die Todeszelle in Rom. Und davon spricht 2. Timotheus 4. Und schlussendlich ist er ja dann hingerichtet worden durch Enthauptung.
Unter Nero?
Das war noch unter Nero, genau. Also im Jahr ungefähr 64. Aber das Ganze ist nun sehr interessant aus dem Grund, Weil, wenn wir hier etwa im Jahr 60 stehen, stehen wir also kurz vor dem Ende des Tempels und vor dem Ende Jerusalems. Denn im Jahr 66 brach ja der Aufstand der Juden aus gegen die Römer. Und dann wurden immer mehr Legionen, sogar ein Drittel aller Legionen des Römischen Reiches, wurden in Israel zusammengezogen. Und so kamen die Juden dann immer mehr in Bedrängnis. Ganz Israel wurde erobert, bis die Legionen dann Jerusalem, die Hauptstadt, begannen zu umkreisen. Das war im Jahr 68 und da ging Kaiser Nero Selbstmord. 4 Jahre etwa, nachdem er Paulus getötet hatte, begeht der Mann Selbstmord. Dadurch, ich habe das auch schon erklärt hier, aber vielleicht nicht alle haben das gehört. Dann wurde der Krieg gestoppt gegen die Juden. Und der damalige Feldherr Vespasian ging nach Rom und wollte Nachfolger werden von Nero. Und das war die Zeit, wo dann die jüdischen Christen aus Jerusalem und aus Judäa geflohen sind über den Jordan nach Pella. Gemäß dem Wort Lukas 21, können das nochmals aufschlagen. Lukas 21, Vers 20.
Wenn ihr aber Jerusalem von Heerscharen umzingelt seht, alsdann erkennet, dass ihre Verwüstung nahe gekommen ist, dass alsdann die in Judäa sind, auf die Berge fliehen und die in ihrer Mitte sind, daraus entweichen und die aus dem Land, auf dem Lande sind, nicht in sie hineingehen. Denn diese Tage, denn dies sind Tage der Rache, dass alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Wehe aber den Schwangeren und den Säugenden in jenen Tagen, denn große Not wird in dem Lande sein und Zorn über dieses Volk. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeit der Nationen erfüllt sein werden.
Jawohl. Also Vers 20. Jerusalem von Scharen umzingelt, das war im Jahr 68. Aber der wurde gestoppt und so konnten alle Christen flüchten. Und erst im Frühjahr 70 kam dann der Sohn von Vespasian, der in der Zwischenzeit Kaiser geworden war, kam, um den Krieg zu Ende zu führen, und dann wurde in 140 Tagen Jerusalem und der Tempel vernichtet. Mehr als 1 Million Juden kamen ums Leben in Jerusalem. Aber die Christen sind geflohen auf die Berge, hauptsächlich sind die Berge ja im Westjordanland, und sie sind hinübergegangen, eben über den Jordan nach Pella, und das war das Herrschaftsgebiet von Agrippa. Von dem Agrippa hier. Und der hat sie aufgenommen als friedliebende Bürger. Und so blieben sie verschont von dem Untergang des Judentums damals. Und das zeigt uns auch, wie dieses Kapitel im ganzen Plan Gottes mit seiner Gemeinde und diese große Bewahrung der Gemeinde damals eine ganz wichtige, entscheidende Rolle gespielt hat. Dadurch, dass Paulus in dieser Untersuchung deutlich machen konnte vor Agrippa, was das Christentum ist, was ihre Hoffnung ist, was ihre Erwartungen sind, was ihre Moral ist, hatte er ein klares Bild davon und konnte schlussendlich alle Gläubigen retten vor dem Untergang. Bist da eine Frage oder Ergänzung?
Kann man das Wort Augustus übersetzen ins Deutsche?
Ja, das heißt der Erhabene.
Der Erhabene. Mir fiel noch ein, der Schluss von 2. Samuel, da sagt David, lass mich lieber in die Hände Gottes fallen, aber nicht in die Hände der Menschen,
die
gegen den Paulus aufgetreten war.
Ja, ja, genau. Das ist genau
ich
so.
Habe eine Frage, aber ich habe das bisher nur so verstanden, dass das noch das Zukünftige ist.
Ah, Lukas 21.
Ja,
das kommt daher.
Matthäus 24 habe ich aufgeschlagen.
Matthäus 24. Wir haben ja drei Kapitel, die ganz ähnlich sind. Matthäus 24, Lukas 21 und Markus 14. Und jetzt schauen wir das parallele Kapitel 24. Dort wird auch von einer Flucht gesprochen. Matthäus 24, ja, liest du bis Vers 21.
Wenn ihr nun den Teil der Verwüstung, von welchem durch den Propheten geredet ist, stehen, seht am heiligen Orte, wes liest, der beachte ist, dass alsdann die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Wer auf dem Dache ist, nicht hinabsteige, um die Sachen aus seinem Hause zu holen, und wer auf dem Felde ist, nicht zurückkehre, um sein Kleid zu holen. Wehe an den Schwangeren und Säugenden in jenen Tagen. Betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe, noch am Sabbat. Denn alsdann wird große Drangsal sein, dergleichen von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist, noch je sein wird. Wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden.
Jawohl. Also, wir sehen ganz klare Reinstimmungen. Es geht auch um ein bestimmtes Zeichen in beiden Stellen, Matthäus 24 und Lukas 21. Es geht in beiden Fällen darum, um eine Flucht aus Judäa und in beiden Fällen um eine Flucht auf die Berge und um eine große Not, die darauf folgt. Also ganz, ganz klare Übereinstimmungen. Jetzt aber sind gleichzeitig deutliche Unterschiede. Das Zeichen für die Flucht in Matthäus 24 ist was?
Der Gräuel der Verwüstung.
Wo?
Und zwar in Vers 15.
Ja, der Gräuel der Verwüstung wo?
Im Tempel.
Ja, heiligem Ort. Ja. Jawohl. Ja. In Lukas 21 ist der Ausgangspunkt was?
Herrscher.
Also Militär. Truppen, die Jerusalem umzingeln. Dann haben wir in beiden Stellen eine Flucht aus Judäa, aber nur in Lukas wird erwähnt auch eine Flucht aus Jerusalem. Denn Lukas 21, dort heißt es, Vers 21, dass alsdann die in Judäa sind, auf die Berge fliehen, und die in ihrer, das ist Jerusalems, Mitte sind, daraus entweichen. Eine Flucht aus Jerusalem, das ist nur Lukas, aber nicht in Matthäus. Dann ein weiterer Unterschied in Matthäus 24 folgt dann die große Drangsal. Jawohl. Also die schrecklichste Zeit der Weltgeschichte. Während Und dann als Folge, dass die Wiederkunft Christi in Vers 29, 30. Dort heißt es nämlich, alsbald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden, in Vers 30, und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen in dem Himmel erscheinen. Also sofort auf diese Zeit von Matthäus 24 erscheint in großer Herrlichkeit der Messias. Aber in Lukas 21 finden wir das nicht. Sondern dort heißt es, Vers 24, dass Juden weggeführt werden unter alle Nationen. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Da folgt also die Zeit der Zerstreuung unter die Völker und eine Zeit, da Jerusalem von Völkern zertreten wird, bis dann das Ende kommt und die Wiederkunft Christi. Hingegen in Matthäus 24 folgt die Wiederkunft Christi direkt auf das Ende dieser Zeit der Not. Also es sind ganz ähnliche Dinge, aber ganz große Unterschiede. Und so ist Matthäus 24 auf die Zukunft ausgerichtet, wenn der Antichrist das Götzenbild aufstellen wird auf dem Tempelplatz. Dann wird es Wiederflucht geben, aber nicht aus Jerusalem, sondern nur vom Land, aus Judäa. Dann kommt die große Drangsal von 3,5 Jahren. So sind die Tage verkürzt auf 3,5 Jahre. Und dann kommt die Wiederkunft Christi. Während Lukas 21 eben beschreibt, was im Jahr 70 geschehen ist. Jerusalem umzingelt von Heerscharen. die gläubigen Juden flüchten, Jerusalem wird zertreten und das schon während 2000 Jahren, können wir jetzt sagen. Die Juden zerstreut unter alle Völker und erst dann kommt der Sohn des Menschen in Herrlichkeit zurück. Hilft das weiter so?
Ja.
Dieser Unterschied, ja?
Ich habe noch eine Frage, oder?
Ja, Erich.
Augustus, hast du schon angetrieben, dass ihr die Christen schwer verfolgt habt?
Ja.
In welchem Jahr ist das geschehen? Also man sagt ja, dass es ist bekannt, dass die Stadt Rom teilweise abgebrannt ist.
Jawohl.
Und Nero lastet das den Christen an. Oh,
ja, genau.
Obwohl es heißt, dass er sich selbst durch den Brand selber provoziert.
Jawohl.
Welchem Jahr war
das? Also das war ungefähr, aus dem Gedächtnis muss es ungefähr 63, 64 sein. Es war also nach der Zeit, wo Paulus vor ihm stand, das erste Mal. Ja. Denn das erste Mal war das im Jahr 62. Das ist das Ende der Apostelgeschichte. Das war also nicht, und dann kam erst später der Brand von Rom. Und wahrscheinlich ist die Verhaftung, die zweite Verhaftung von Paulus, steht in Verbindung mit dem Brand von Rom. Aber interessant, dass in Verbindung mit der Verurteilung dieser Verfolgung der Christen und der Verurteilung zum Tode von Paulus, kurz darauf kommt dann der Selbstmord von Nero, Gottes Gericht über ihn. Und in Verbindung mit dieser Verleumdung von Paulus, dass er den Tempel verunreinigt hätte und so weiter, das steht geschichtlich dann in der weiteren Folge eng in Verbindung mit der Zerstörung des Tempels schlussendlich durch die Römer. Also so sind Gottes Wege sehr einfach in der Apostelgeschichte zu gehen. Noch etwas?
Ich habe da die Frage nach der Offenbarung 2 über Smyrna.
Ja.
Da steht, auf das ihr geprüft werdet und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage.
Ja.
Sei getreu bis zum Tod und ich werde dir die Krone des Lebens geben. Fällt es schon in die Zeit des Apostels Paulus? Dann denn da irgendwie Tage oder erst danach?
Also, man muss so sagen, also die Versammlung von Smyrna in der Verfolgung 10 Tage, das war so zur Zeit, als die Offenbarung geschrieben wurde. Das war ja ungefähr im Jahr 95.
Also danach.
Ja, unter Kaiser Domitian war das. Aber in der prophetischen Übertragung von Smyrna ist das interessant, weil hier von 10 Tagen gesprochen wird und effektiv hat es angefangen von Nero bis zum Ende der Christenverfolgungen unter Diokletian. Nachher kam dann Konstantin, da wurde das Christentum Staatsreligion. Da gab es unter 10 Kaisern gab es Christenverfolgungen. Aber es ist zu sagen, die Verfolgung unter Nero war nicht im ganzen Römischen Reich, sondern war beschränkt auf gewisse Gebiete. Erst die letzte römische Christenverfolgung unter Diokletian um 300 herum, die war dann im ganzen Reich gewissermaßen. Also der Zusammenhang besteht da mit den 10 Tagen und den 10 Verfolgungswellen unter 10 römischen Kaisern. Gut. Jetzt zur Rede des Apostels Paulus selbst. Er richtet da Worte an Agrippa. Ich schätze mich glücklich, König Agrippa, dass ich über alles und so weiter. Das gehört dazu, dass man, wenn man das Gericht ansprach, dass man einige löbliche Worte zu sagen hatte. Also wir sehen, wie Paulus den Anstand, den gesellschaftlichen Anstand absolut mitmacht, aber nicht übertrieben. Das ist genau das Gegenteil von dem Rhetoriker Tertullus in Kapitel 24, war völlig überzogen und bis zur Unwahrhaftigkeit. Wer liest nochmals dort Der tritt ja auf als Ankläger. Kapitel 24, Vers 3.
Großen Frieden durch dich gesinnt und durch deine Fürsorge für diese Nation löbliche Maßregeln getroffen worden sind, so erkennen wir es alle Wege und allenthalben vortrefflich, so Felix, mit aller Dankbarkeit an. Auf dass ich dich aber nicht länger aufhalte, bitte ich dich, uns in Kürze nach deiner Geneigtheit anzuhören.
Ja, also das ist so geschwollen und salbungsvoll, dass es dann eben nicht mehr wahrhaftig ist. Also, wir sehen aber bloß Anstand und Sitte ist etwas durchaus Wichtiges, aber nicht so, dass es unwahrhaftig wird. Dann zeigt er, gibt ein persönliches Zeugs, wie er zum Glauben gekommen ist. Das hat man einmal gemacht, nämlich wo? Wo haben wir das gefunden? Nicht vor Felix, nein.
Vor dem Volk?
Vor dem Volk im Vorhof der Heiden, im Tempel. Kapitel 22. Da haben wir die Bekehrungsgeschichte dreimal in der Apostelgeschichte. Kapitel 9 beschreibt Lukas das Ereignis als solches. Kapitel 22, Paulus gibt Zeugnis von seiner Bekehrung. Kapitel 26, Paulus gibt nochmals Zeugnis von seiner Bekehrung. Und zwar so, dass er das immer anpasst den Zuhörern. In Kapitel 22 sagt er dieser übereifrigen, fanatischen Volksmenge, sagt er, wer liest uns Vers 3 und 4?
Und er spricht, ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Zilizien, aber auch erzogen in dieser Stadt zu den Füßen Gamaliels. Unterwiesen nach der Strenge des väterlichen Gesetzes, war ich, wie ihr heute alle seid, ein Eiferer für Gott. Ich habe diesen Weg verfolgt bis auf den Tod, indem ich sowohl Männer als Frauen band und in die Gefängnisse überlieferte.
Ja, und so weiter. Also, er sagt dem Volk, ich kann euch alle gut verstehen, wie ihr so eifrig seid für Gottes Heiligkeit. Ich habe nämlich ganz genau gleich gelebt wie ihr. Und dann hat Gott in mein Leben eingegriffen. Also er macht den Bezug zu den Zuhörern. Das sagt er nicht mehr, das mit den Eifern. Er sagt nicht mehr in dieser Rede bei Agrippa. Aber bei Agrippa hat er jemand vor sich, der so nobel, distanziert die Dinge ansehen kann. Aber der nicht glaubte an die Auferstehung Jesu. Und so zeigt er ihm, auch ich war völlig überzeugt, aber noch viel, viel überzeugter als du, Agrippa, dass das nicht geht. Und darum, Vers 8, sehen wir, wie er das auf Agrippa bezieht. Er liest Verse 8 bis 10. Reinhold. 26,8.
Warum wird es bei euch für etwas Unglaubliches gehalten, wenn Gott Tote erweckt? Ich meinte freilich...
Also betont, Entschuldigung, ich meinte. Also jetzt zeigt er, ich für meinen Teil hatte nämlich auch Problem mit diesem Gedanken der Totenauferweckung. Ja?
Ich meinte freilich bei mir selbst, gegen den Namen Jesus des Nazareners viel Widriges tun zu müssen, was ich auch in Jerusalem getan habe. Und viele der Heiligen habe ich im Gefängnis eingeschlossen, nachdem ich von den hohen Priestern die Gewalt empfangen hatte. Und wenn sie umgebracht wurden, so gab ich meine Stimme dazu. Und in allen Synagogen, die oftmals strafend, zwang ich sie zu lästern. Und über die Maßen, die rasend, verfolgte ich sie sogar bis in die ausländischen Städte.
Jawohl. Also, er sagt, warum wird das eigentlich so für unglaublich gehalten, der Gedanke der Totenauferweckung? Da spielt er nun eben auf Agrippa an und sagt, aber ich war ja früher auch so, ich hatte auch damit Probleme. Darum, ich war so überzeugt, dass Jesus Nazaräer nicht auferstanden ist. Und ich war noch viel, viel überzeugter als du, Agrippa, denn ich habe die Christen deswegen verfolgt, weil ich das absolut nicht glauben konnte, was sie sagten, er sei auferstanden. Und ich betrachte es auch nicht nur als eine Lüge als solches, sondern ich betrachte die ganze Sache auch als unmoralisch. Darum sind sie auch gezwungen, eben dem abzuschwören und die Leute, dass man den Namen Jesus lästert. Also dass man sich da völlig von dem lossagt, von diesem Gedanken, der völlig im Widerspruch war, gewesen wäre zum damaligen Judentum, nach seiner Auffassung. Aber da sehen wir auch, wie er den Bezug macht zum Hörer. Er sagt nicht, ich bin halt einer, der hat das Ganze von sich aus sofort begriffen. Nein, war genau gleich wie, er hat auch Probleme mit dem Punkt. Und dann griff Gott ein.
Ich könnte mir an dieser Stelle sogar vorstellen, dass mancher heute lästert, dass wir ihn unter keinen Umständen abschreiben. Dass wir nicht sagen, das Nestor, der ist kaputt. Ich sehe da immer wieder die Möglichkeit, Gott kann an solch einer Seele wirken, ja, dass er dann doch irgendwo einen Bezug kriegt zu Jesus Christus, dem gekreuzigten, gestorbenen und auferstandenen Herrn.
Jawohl.
Also, es gibt keine hoffnungslose Fälle.
Nein. Und es ist übrigens aber noch wichtig in dieser Formulierung, ich zwang sie. Oftmals strafend zwang ich sie zu lästern. Der Gerichtstext drückt nicht aus, dass die Leute dann auch gelästert hätten. Das wird nicht ausgedrückt, sondern es heißt nur, dass ich sie drängte dazu. Aber ob das Volk hatte, das wird hier gar nicht gesagt. Das nur nebenbei. Und dann zeigt er, wie der Herr Jesus Christus selbst eingegriffen hat. Und das hat ihn überzeugt, dass er dem Auferstandenen selbst begegnet ist. Also ich habe volles Verständnis, wenn du das nicht glauben kannst, Agrippa. Aber schau, ich kann nichts dafür. Ich bin ihm begegnet. Er hat zu mir gesprochen, den Weg nach Damaskus, als ich das also völlig ablehnte. Der Gedanke, dass er auferstanden ist, dieser Nazaräer, da ist er mir erschienen. Und zwar in Verbindung mit einem Licht, das den Glanz der Sonne übertraf. Da drückt er sich übrigens noch stärker aus als damals in Kapitel 22.
Es ist eigentlich erstaunlich, dass gerade im Vers 12, wo man wieder so eine üble Beschäftigung ausübte, dass ihm gerade da an diesem Punkt dieses Licht erschienen ist.
Ja.
Vers 12 und 1, ich damit beschäftigt, mit Gewalt und Vollmacht von den hohen Priestern nach Damaskus reiste, sah ich mitten am Tage auf dem Wege, O König, vom Himmel her ein Licht, das den Glanz der Sonne übertraf, welches mich und die mit mir Reisten umstrahlten.
Jawohl.
Gerade in solch einer, Situation, also die Gnade Gottes ist sehr groß.
In der Situation der höchsten Revolte eigentlich gegen Gott, da kommt die Wende. Und wie gesagt, also in Kapitel 22, Vers 6 heißt es nur, als ich reiste und Damaskus nahte, dass um Mittag plötzlich aus dem Himmel ein großes Licht mich umstrahlte. Aber hier wird er noch enthusiastischer in der Beschreibung seiner Bekehrung. Vers 13, er reist nach Damaskus, sah ich mitten am Tag auf dem Weg, O König, vom Himmel her ein Licht, das den Glanz der Sonne übertraf. Also es wird für ihn noch größer. Und so soll das auch für uns sein, dass eigentlich das Wunder der Bekehrung, das Wunder des Lichtglanzes des Evangeliums, das in unsere Herzen geleuchtet hat, sollte mit den zukünftigen Jahren sollte uns größer werden. Ich habe den Eindruck bei Christen, dass eigentlich je älter, je reifer sie werden im Glauben, desto weiter rückt das Ereignis der Bekehrung in die Vergessenheit. Dabei sollte dieser Moment, da wo die große Wende gekommen ist, das sollte uns eigentlich immer größer werden. Diese erstaunliche Gnade, die uns Blindgeborenen die Augen geöffnet hat. Also Paulus kann, spricht hier jetzt, es ist später als Kapitel 22, er spricht noch überwältigter von dem Ereignis des Lichtglanzes, den sein Herz geleuchtet hat.
Das ist eine völlig spezielle Bekehrungsgeschichte.
Ja, absolut. Absolut. Und natürlich auch die ganzen Umstände voller Symbolik. Aber das Prinzip ist in jeder Bekehrung gleich. Eben, dass das göttliche Licht in unser dunkles Herz hineinleuchtet. Das haben wir ja damals bei Kapitel 22 schon gelesen. Wir können das nochmal aufschlagen. 2. Korinther 4. Ja, beginnt bei lies Vers 4 und dann Vers 6. Da ist es von dem Teufel.
In welchem der Gott dieser Welt den Sinn der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums der Herrlichkeit des Christus, welcher das Bild Gottes ist.
Vers 6.
Denn der Gott, der aus der Finsternis Licht leuchten hieß, ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi.
Jawohl. Dann nimmt er Bezug auf den ersten Schöpfungstag, 1. Mose 1, wo Gott geredet hat, in diese Finsternis hinein, es werde Licht. Das ist der Gott, der aus der Finsternis Licht leuchten hieß. Und dieser Gott, der das Licht beim ersten Schöpfungstag in die Dunkelheit leuchten ließ, das ist der gleiche, der auch in unsere dunklen Herzen, das Tohu wa Wohu, unsere Herzen, Wüstheit und Leere, so beginnt ja die Schöpfungsgeschichte. In diese Wüstheit und Leere hat Gott sein Licht hineingeleuchtet. Und da macht Paulus klar, dass Erich wegen einer Anspielung, seine Bekehrung war einzigartig bei Paulus, aber das Prinzip gilt für alle Gläubigen. Darum sagt Paulus hier, nicht der in mein Herz geleuchtet hat, sondern der in unsere Herzen geleuchtet hat. Und damit verbindet er eigentlich seine Bekehrungsgeschichte mit der Bekehrungsgeschichte aller Erlösten. Ja, es ist 4 Uhr, wir könnten jetzt eine Viertelstunde Pause machen. In der Pause wurde noch eine Anregung gemacht, zu dem Lichtglanz. Es gibt ja solche, die das mit dem Licht so gerne fast esoterisch von göttlichem Liebe und Fluss, der da hineinkommt, erklären wollen. Aber dieses Licht hier war ja nicht das Sonnenlicht, sondern es war in dem Sinn ein übernatürliches Licht, das da Paulus gesehen hatte. Und es wurde erklärt in 2. Korinther 4, was es bedeutet, der Lichtglanz des Evangeliums. Von Gott lesen wir, dass er ein unzugängliches Licht bewohnt. Aber es ist das Licht aus der Gegenwart Gottes, das da in das Herz von Paulus geleuchtet hat. Und so ist es für uns, was uns bei der Bekehrung erreicht, das ist das Licht Gottes, das heißt Gottes Heiligkeit, die sich durch Finsternis und Sünde nicht trügen lässt. Und die eben in unsere Dunkelheit hinein das Licht bringt. So war Paulus also auch ein Blindgeborener, wie wir alle. Und der Tag kam mit dem messianischen Wunder, dass der Blindgeborene nun sehen kann. Zuerst war er allerdings 3 Tage wirklich blind, um ihm so richtig seine Vergangenheit bewusst zu machen. Es fiel ihm dann wie Schuppen von den Augen, um zu zeigen, jetzt das Neue als Nachfolger, als Jünger Jesu.
Ich habe eine Frage noch zum Licht. Kommt es an dieser Stelle vor, da niemand herzunahmen kann? Ist das die Stelle, dieses unzugängliche Licht?
Ich weiß nicht. Nein, das ist 1. Timotheus 6, Vers 16. von dem von Gott, dem König, Könige, den keiner der Menschen je gesehen noch sehen kann, der ein unzugängliches Licht bewohnt. Nein, den keiner der Menschen je gesehen noch sehen kann.
Ja, in dem Zusammenhang wüsste ich gerne, ob das für die Unbekehrten oder für alle gemeint ist.
Dass sie
nach der Bekehrung dann davon ausgenommen sind und doch herzunahmen können.
Wir bleiben Menschen in der Ewigkeit. Und wenn es heißt, in 1. Timotheus 6, Vers 16 von Gott, der allein Unsterblichkeit hat, der ein unzugängliches Licht bewohnt und keiner der Menschen gesehen hat, noch sehen kann, welchem Ehre sei und ewige Macht. Amen. Das heißt, dass man das Geschöpfe Gott in seinem göttlichen Wesen nie sehen können. Und es hat noch nie jemand Gott so gesehen. Und trotzdem finden wir ja Gottes Erscheinungen im Alten Testament. Noch und noch. Hagar sagt, du bist ein Gott, der sich schauen lässt. Oder Jesaja sieht den Ewigen auf hohem und erhabenem Thron.
Der Abraham.
Ja, und dann auch so viele alttestamentliche Gläubigen haben Gott gesehen. Aber das war jedes Mal so, dass Gott eine Form annahm, die für Geschöpfe erträglich war.
Ja, und ist dann dadurch, dass Gott uns jetzt zum Vater geworden ist, wieder so eine Form zustande gekommen, in der wir dann Gott doch sehen können auf eine andere Weise.
Und es ist so, dass Gott hat sich uns am allerdeutlichsten dadurch gezeigt, dass der Sohn Gottes Mensch geworden ist. Und er bleibt Mensch. Und wir werden ihn sehen, wie er ist als Mensch, von Angesicht zu Angesicht. Und er kann auch sagen, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Aber der Herr Jesus wird in der Ewigkeit von uns auch gesehen werden, in seiner Gottheit, und zwar in dem Sinn, wie im Alten Testament gesehen. Also in einer Erscheinungsform, die für Geschöpfe erträglich sind. Das ist Offenbarung 4. Da sieht doch Johannes Gott auf dem Thron im Himmel sitzen. Und das ist der dreieine Gott gesehen in dem Sohn Gottes, der eine Erscheinung, der erscheint so wie bei den alttestamentlichen Gotteserscheinungen. Aber in Kapitel 5 von Offenbarung sieht Johannes ein Lamm wie geschlachtet. Und das ist der Jesus als Mensch. Und so werden wir beide Arten werden wir im Himmel sehen. Also diese Arten wie im Alten Testament, aber auch Jesus Christus als Mensch. Aber nie so, dass wir Gott in seiner Gottheit sehen könnten. Das ist für Geschöpfe unerträglich. Und Gott ist der Unendliche. Das zeigt, wir bleiben Geschöpfe. Und wir bleiben begrenzt. Gott ist der Unendliche, der Unerfassliche. Aber es ist zu sagen, dass wir Gott durch die ganze Ewigkeit hindurch immer besser kennenlernen werden. Das ist die Garantie, dass es nie langweilig werden wird. Das ist die Unergründlichkeit Gottes. Und noch etwas Bemerkenswertes. Wir werden entrückt werden. Wir werden ihn so sehen, wie er ist, von Angesicht zu Angesicht. Und trotzdem heißt es, mindestens 7 Jahre später, wo der Herr Jesus als Könige zurückkehrt, Offenbarung 19, Abvers 11, mit all den Heerscharen aus dem Himmel kommt er, um Gericht zu üben. Und da heißt es, er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Also er wird der ganz andere in dem Sinn bleiben. Der Unergründliche. Aber wir werden Gott immer mehr erkennen. Es wird also von Herrlichkeit zu Herrlichkeit weitergehen. Und damit hängt übrigens auch unsere Aufgabe zusammen, die wir in der Ewigkeit haben werden, von dieser Herrlichkeit wieder weiterzugeben. Denn in Offenbarung 21, wenn es um die Ewigkeit neuer Himmel und neuer Erde geht, dann heißt es von dem neuen Jerusalem, das voller Edelsteine ist und das Licht des Lammes widerstrahlt für die Menschen, die dann auf der neuen Erde wohnen. Das ist die Aufgabe der Gemeinde, dass also von Gottes Licht, Glanz und Herrlichkeit auch in der Ewigkeit weitergegeben wird. Also wir werden aktiv bleiben in alle Ewigkeit.
Und da wird der Lichtglanz dann erträglicher sein, denn er war ja offenbar auch unerträglich, zum Beispiel für Daniel, für Paulus, der hier erblindet ist, für Johannes.
Jawohl.
Und es war dennoch eine Erscheinungsform Jesu, als ja,
die menschlich erträglich sein sollte. Ja. Jawohl. Also mindestens fällt ja dann alles Sündhafte weg. Wir sehen bei Jesaja sofort, ich bin ein Mensch von ungerechter Lippe und wohne inmitten eines Volkes von ungerechten Lippen. Also sofort, die Sündhaftigkeit wird bewusst, wenn das Licht Gottes auf uns fällt. Und das wird ja nicht mehr sein. Aber es wird doch das bedeuten, dass die Unerforschlichkeit Gottes, die wird als ein Geheimnis verstehen für alle Ewigkeit. Aber nicht so, dass Gott der Unbekannte bleiben würde. Das ist er heute schon nicht mehr, der unbekannte Gott. Aber er ist der Gott, der uns sich immer mehr uns mitteilen wird.
Bei Adam kann man das auch sagen, dass er nicht, dass er nur eine Gotteserscheinung gesehen hat, wo es heißt, Gott wandelte im Paradies.
Ja, ja, natürlich. Ja. Genau.
Hat er ihn dann auch nicht wirklich so gesehen eben?
Nicht in seiner unendlichen im vollsten Sinn seines Wesens.
Vielleicht eher als eine Gestalt.
Oder? Ja, weil wir sind ja begrenzt. Es ist ja so, wie wenn jemand denkt, ich könnte den Ozean austrinken. Es geht ja um diese Problematik. Wir sind kleine Geschöpfe, wir können 1-2 Liter können wir runterbringen aufs Mal. Aber dann ist das schon viel. Aber er ist der
Aber trotzdem muss es ja bei Adam dann anders gewesen sein, als zum Beispiel bei Daniel und den anderen. Denn da war ja die Sünde noch nicht da.
Bei Adam?
Ja.
Natürlich.
Der
genau.
Hat also mehr ertragen können an Gottes Nähe.
An Gottes an Gott Lichtglanz, schauen. Jawohl, jawohl. Wobei einfach nicht sehr viel darüber gesagt wird. Dass
damit man das Ganze nur ganz kompliziert macht, in der Jesaja 6, kann man sich überhaupt vorstellen, wie das mal sein wird, wenn Gott bei seinem Volk wohnt, wie in Offenbarung Kapitel 21, wo wirklich, da heißt es, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott, vielleicht im Sinne, so wie Jesus Christus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Ich denke, dass wir da einfach Gott mehr vielleicht einfach, wo das Fleisch dann weg ist, wo wir Dinge ganz anders sehen. Mhm. Aber ich denke jetzt, als Jesaja 6, da heißt es im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Throne. Sehen wir so Gott auch, und dann wie die Engel mit den 6 Flügeln, wie sie ihr Angesicht bedeckten, mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Sehen wir, da ist doch ein riesiger Abstand wiederum.
Und die 2000 Engel bei dem Durchzug in Jordan zur Leib.
Ja gut, aber hier in Jesaja 6 übrigens, das war ja ein Blick des Propheten ins Allerheiligste. Übrigens sehr bemerkenswert für einen alttestamentlichen Propheten. Als der Weg ins Heiligtum noch nicht geoffenbar, sieht er Gott im Allerheiligsten über der Bundeslade. Das ist dieser Thron, der erwähnt wird.
Werden wir Gott auch so sehen dann?
Ja, garantiert. Ja, natürlich, das ist ja genau die gleiche Vision wie Offenbarung 4, wo Johannes im Himmel Gott sieht auf seinem Thron sitzen. Das ist derselbe Thron. Die himmlische Bundeslade ist das in Offenbarung 4.
Aber kein Gerichtsthron, sondern Gnadenthron.
Für uns ist ein Gnadenthron, er ist blutbesprengt, genau. Übrigens, nur so nebenbei, Jesaja 6, die Bundeslade ist ja eigentlich nicht so ein hoher Thron, oder? Und hier wird er genannt, hoher und erhabener Thron. Im Allerheiligsten des Salomonischen Tempels war das so, dass das Allerheiligste auf dem Felsen etwa 3 Meter höher war als das Heiligtum. Also das ging über eine Rampe hinauf ins Allerheiligste und da oben stand die Bundeslade. Und so war das natürlich ein hoher und erhabener Thron, den Jesaja gesehen hat.
Dass wir in der Ewigkeit Gott immer besser kennenlernen werden, ist ja auch vorgebildet in den Opfern der Arme. Den nahm Gott mit einer Taube an. Sobald er wohlhabender wurde, konnte er eine Ziege, ein Schaf bringen und der Reiche ein Rind. Und so wird uns das in der Ewigkeit geben.
Jawohl. Und der Jesus sagt zum Beispiel als Verheißung in den Sendschreiben, Denn Überwinder wird er von dem verborgenen Manna zu essen geben.
Wo ist das verborgen?
Das verborgene Manna wo war doch
in der Bundeslade verborgen.
In dem goldenen Krug. Ja. Das ist das in dem Thron Gottes, im goldenen Krug, verborgen im Allerheiligsten. Das ist also das Höchste vom Höchsten, was okay, es gibt.
Ist das selbst dieser goldene Krug?
Nein, das Manna. Ich bin das Manna.
Und Jesus selber, der goldene Krug.
Ja, und als Mensch. Und
dieses verborgene
das sind diese herrlichen, verborgenen Herrlichkeiten. Richtig.
Er ist ja auch der Knabenstuhl.
Ja, natürlich. Der vor uns natürlich, ist. Genau.
Wenn in Offenbarung 4 das der Gnadenstuhl ist, dann spricht er ja auch von dem Sündenfall. Wann ist der errichtet worden?
Der Thron Gottes.
Also dieser Gnadenstuhl, oder hat er nur eine Wandlung erfahren?
Ja, die Bundeslade, die himmlische Bundeslade ist eigentlich einfach Gottes das Thron. Und seit dem Sündenfall ist sie zu einem Gerichtsthron geworden. Und durch die Blutbesprengung Jesu ist sie zu einem Gnadenthron geworden. Also wir können in dem Sinn drei Phasen unterscheiden. Ja,
was
gut.
Kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereit hat, denen, die ihn lieben.
Das ist es. Also, wir können uns freuen. Der Herr Jesus spricht Saulus an, in welcher Sprache?
Hebräisch.
Jawohl. Nicht Aramäisch, Hebräisch, in Vers 14. Also, in der orthodoxesten Sprache, die möglich war. Und er nennt ihn nicht Saulus, sondern
Saul.
Saul. Und dadurch wird die Anspielung auf den alten Saul noch viel deutlicher. Denn warum haben die Eltern von dem kleinen Jungen da in Tarsus ausgerechnet den Namen Saul gewählt für ihren Sohn?
Weil er klein war. Und Saul war doch ein Kopf größer als alle anderen.
Ja, aber wieso denkst du? Ja, gut, ich meine, Saulus ist sicher klein auf die Welt gekommen. Aber nein, ich weiß, was du mal sagen willst. Wegen dem Namen Paulus, oder?
Ja.
Aber den Namen Paulus, was bedeutet der Kleine? Dieser Name hat sich erst später zugelegt. Erst ab Apostelgeschichte 13, nach der Bekehrung, taucht plötzlich dieser Name zum ersten Mal in der Bibel auf. Da ist es von Saulus, der auch Paulus genannt wurde. Der war schon auf der ersten
Mission.
Das drückt dann die Demut aus des bekehrten Saulus. Er hat ja mehrmals in den Briefen, dass er der Allergeringste von allen Heiligen sei. Ich bin nicht wert, ein Apostel genannt zu werden. Und das meint eben dieser Name Paulus klein. Und das ist der Gegensatz zu seinem Namen, der früchte Saulus, war eben, Saul war der größer war als alle Volk. Und er wollte nicht mehr der Große sein, sondern er wollte der Kleine sein vor Gott. Aber eben, ich habe das gefragt, Herbert, im Blick auf die Eltern von Paulus, was hatten die sich gedacht, als sie ihm den Namen Saul gaben?
Der geschenkt gegebene Saul, heißt das nicht von Gott?
Nicht gegeben, sondern erfragt, erbittet. Saul heißt, kommt von einem Verb, verlangen, der Verlangte. Also den Volk wollte diesen großen Mann, der alle Probleme lösen konnte. Und damit haben sie ja Gott gewissermaßen auf die Seite gestellt. Sie wollten einen Menschen haben, so einen großen Menschen, der endlich dieser Zeit der Richter, wo jeder machte, was gut war in seinen Augen, also die Zeit der Führungslosigkeit, darunter litt ja Israel chronisch, der dieser Zeit der Führungslosigkeit ein Ende machen würde. Aber Samuel war enttäuscht, denn er sagte, Gott ist ja da und er möchte euch regieren, er möchte König sein. Und sie wollten einen großen Menschen haben. Das ist erstes Buch Samuel. Und es wird gezeigt, wie der Weg dahin geht, dass das Volk diesen Mann bekommt. Ein Kopf größer, dachten sie. Wenn wir einen König haben, der größer ist als alles Volk, dann kann er alle Probleme lösen. Und da kommt die Pointe in Kapitel 16. Aber nur so lange, bis nicht das Problem noch größer wird. Da kommt nämlich ein Mann, der 3,20 Meter war. Goliath. Das ist die Pointe im ersten Buch Samuel. Die Menschen suchen sich einen möglichst guten Führer, großen Führer. Und das geht so lange gut, bis noch ein noch größeres Problem kommt. Und dann wählt sich Gott eben David, den Mann nach seinem Herzen. Aber nun, die Eltern von Paulus nannten Saul. Sie waren aus dem gleichen Stamm wie Saul. Benjamin. Paulus war ja aus dem Stamm Benjamin. Und darum dachten sie an den großartigen benjaminitischen Fahnen, König Saul. Und sie hatten sich große Erwartungen in diesen kleinen Jungen.
Er galt dann als so großartig, auch ziemlich so spät anschließend noch.
Ja gut, mindestens daher, dass er, das war der erste König in der Geschichte Israels und er überragte das ganze Volk. Und offensichtlich waren die Eltern ehrgeizig und sie haben ihn dann nach Jerusalem geschickt, zu einem größten Rabbiner der damaligen Gamaliel. Und darum diese Anspielung, Saul, Saul, nicht Saulus, Saul, was verfolgst du mich? Um ihn zu erinnern, schau, du bist ja genau gleich bin wie der damalige König, der auch den wahren Messias, David, den Gott gesalbt hatte, verfolgt hat. Also das ist die Anspielung des Herrn ganz direkt. Um zu zeigen, du bist genau gleich blind wie der damalige König Saul, der auch den wahren Messias, den wahren Gesalbten verfolgt hatte, David. Und jetzt verfolg mich. Noch ein Punkt zu dem Fanatismus von Paulus, also von Saulus. Er sagt ja, er sei Vers 11 und über die Maßen gegen sie rasend. Verfolgte ich sie. Er war also über die Maßen fanatisch. Und die Gewalt hat er bekommen. Von wem?
Von den hohen Priestern.
Ja, nicht von den Pharisäern. Das war also, die hohen Priester waren Sadduzäer.
Warum hohe Priesterherren? Sollte doch nur einer sein.
Ja, aber es war ja so, dass das Amt wechselte damals sogar zu Lebzeiten noch. Die Römer hatten hier das Sagen. Und darum nannte man diejenigen, die zur hohenpriesterlichen Familie gehörte, die nannte man die Hohenpriester. Also auch solche, die bereits abgedankt hatten. Aber es war immer einer, der das Amt des Hohenpriesters ausführte.
Wie häufig wechselte denn das schon zu Lebzeiten?
Kam ganz darauf an, plötzlich setzten die Römer wieder einen Hohenpriester ab, aus politischen Gründen. Also das konnte sehr... sehr schnell aufeinander folgen. Gut, aber das wollte ich eben noch anfügen, weil Paulus betont ja, dass er nach der strengsten Sekte unserer Religion als Pharisäer lebte, Vers 5. Aber da in seinem höchsten Fanatismus war er ausgestattet mit der Vollmacht der Sadduzäer. Er war nämlich hier nicht getreu seinem Vorbild. Gamaliel war kein Fanatiker, sondern Gamaliel war bekannt als sehr ausgleichender Mann. Mann des Ausgleichs. Es gab damals bei den Pharisäern zwei Schulen. Die Schule von Hillel und die Schule von Schamai. Schamai war extrem. Extrem streng und legte die Gesetze aus, dass sie unmenschlich waren. Hillel, das war ein Vorfahre von Gamaliel, dem Lehrer von Paulus, der war sehr ausgewogen und wollte die Gesetze so auslegen, dass man sie im praktischen Leben ausführen kann. Und da sehen wir, Gamaliel war genau dieser Mensch, wir haben doch gehabt in Apostelgeschichte 5, als man Petrus und Johannes bestrafen wollte, da sagt er, passt mal auf, falls diese Bewegung von Gott ist, dann würde er ja gegen Gott kämpfen. Wenn sie nicht von Gott ist, dann wird Gott bewirken, dass diese Bewegung von selbst untergeht. Also er war nicht für Fanatismus, Strenge und Härte, sondern war ein Mann des Ausgleichs der Überlegung. Aber sehen, Paulus war ein so junger und eifriger Mann, dass ihm diese pharisäische Richtung seines Lehrers war ihm zu sanft. Und da holte er sich sogar bei den Sadduzäern die Autorität, um fanatisch sein zu können. Aber und auf dem Höhepunkt des Fanatismus, da kommt die Wende.
Darf ich nur etwas sagen?
Ja?
Ich dachte eigentlich immer, dass dieser Saul oder Saulus ein Opfer
war der damaligen religiösen Welt oder Opfer, der hohe Priester, die einfach gesagt haben, so, jetzt lauf mal los und versuch, was du erwischen kannst. Das sagt er nämlich in der Bekehrungsgeschichte, der Apostelgeschichte 9, Vers 1. Saul aber, noch Drohung und Mord, wieder die Jünger des Herrn schlauben, ging er zu dem hohen Priester und er bat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit er, wenn er etliche, die des Weges wären, fände, sowohl Männer als Frauen, dass sie gebunden nach Jerusalem führe. Das heißt, er hat sich selbst eigentlich darum bemüht, dass er Vollmacht bekommt, um wirklich gegen die Christen vorzunehmen. Es war eigentlich in seinem Herzen drin, dies zu tun.
Ja, eben darum, nicht ein Opfer.
Nicht ein Opfer.
Sondern das war sein Geiz. Und er sagt auch in Galater 1, dass er über seine Altersgenossen aus eben ein Eiferer war für die väterlichen Überlieferungen. Also er war ein junger Mann, der sich extrem profilieren wollte. Und wir können schließen, da haben seine Eltern wohl mit eine Schuld gehabt. Denn schon in ihrem Namensgeben kommt hervor, dass sie große Absichten hat mit dem Jungen. Und wenn man dem Kind dauernd einredet, dass sie etwas Besonderes sind und dass sie, ja, dann prägen wir sie und wir prägen ihre Werte und Vorstellungen im Leben. Also, man sagt, mehr im englischen Sprachraum sagt man, wenn gut ist es, dann wirst du vielleicht mal ein Präsident von Amerika. Aber wer sagt schon, wenn du gut ist es, wirst du vielleicht mal ein Missionar. Ja, also das zeigt schon, wie das Problem der Werte und Werte, die wir den Kindern weiter vermitteln. Und das ist schon etwas ganz Wichtiges. Aber da sehen wir, dass der Herr schlussendlich auch mit diesem Saul zum Ziel gekommen ist. Schmerzhaft. Es ist Vers 14. Es ist hart für dich, wieder den Stachel ausschlagen. Welcher Stachel ist da gemeint?
Der Ochse angetrieben wird.
Jawohl, der Rinderstachel. Was bedeuten die Rinderstachel symbolisch in der Bibel?
Schmerzen.
Ja, das schmerzt ja. Aber was bedeuten sie symbolisch in der Bibel? Wofür sind sie ein Bild?
Das Wort Gottes.
Nämlich, was schlägst du uns vor, aufzuschlagen?
Prediger 12, Vers 11.
Prediger 12, Vers 11, lies.
Die Worte der Weisen sind wie Treibstacheln und wie eingeschlagene Nägel, gesammelten Sprüche. Sie sind neben einem Hirten.
Jawohl. Also, die Worte der Weisen, gegeben von einem Hirten. Der gute Hirte ist der Autor der ganzen Bibel. Aber er hat viele Autoren gebraucht, viele weise Leute. Das sind die Schreiber der Bibel. Und ihre einzelnen Aussprüche sind wie Treibstacheln. Und so können einzelne Bibelverse uns ganz massiv eben treffen. So wie der Rinderstachel den Hintern trifft von dem Rind, das nicht gehorchen will. Und dann schlägt das Rind aus. Aber Rinderstachel sind, deshalb sind sie lang. Da können die ausschlagen, wie sie wollen. Das macht nichts. Und so hat das Wort des Herrn Paulus getroffen. Immer wieder von dieser Stachel. Und er hat ausgeschlagen. Hat es genützt. Und das Wort des Herrn hat ihn schlussendlich zum Gehorsam geführt. Das ist die Bekehrung. Gott gehorchen und seinem Wort. Die Blindheit von Paulus kommt noch zum Ausdruck in Vers 15. Ich aber sprach, wer bist du, Herr? Und dann hört er den Mann in der Vision, ich bin Jesus, den du verfolgst. Das war der Schreck seines Lebens. Da wähnte er ihn tot und betrachtete diese Neuerung als eine gefährliche, gefährliche Sekte. Plötzlich begegnet er jemandem, der ihn im Lichtglanz, der die Sonne übertrifft, zu Boden bringt und sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Das war schon ein unfasslicher Schock. Aber es ist so schön, dass das neue Leben von Paulus beginnt mit der Frage, wer bist du, Herr? Und in seinem letzten Brief, in der Todeszelle in Rom, da sagt er etwas. Wenn wir aufschlagen, 2. Timotheus 2. Also gute 30 Jahre später. 2. Timotheus 1, Vers 12. Liest uns das jemand vor?
Um welcher Ursache willen ich dies auch leide, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe und bin überzeugt, dass er mächtig ist, das ihm von mir anvertraute Gut auf jeden Tag zu bewahren.
Jawohl. Also Mark sagt ja, wer bist du, Herr? Am Ende seines Lebens, ich weiß, wem ich geglaubt habe.
Ich finde es auch besonders, dass er so viel Herr sagt.
Ja.
Vorher schon. Was willst du, Herr, dass ich tun soll?
Aber
ist das? Okay. Ist das? Nein, vorher schon.
Ist das Herr nicht eine Höflichkeitsanrede auch generell?
Ja, schon. Natürlich war es eine Höflichkeitsanrede. Auch heute sagt man auf Hebräisch, wie auf Deutsch, Herr. Irgendjemandem. Aber ich meine, er weiß ja nicht, wer erscheint ihm hier. Und sofort nimmt er diesen Titel, diesen einen Ehrentitel, der einfach sagen können, wer bist du? Das ist ja so mysteriös gewesen, diese Erscheinung. Wer bist du? Aber er sagt sofort, wer bist du, Herr? Und das war wirklich der Anfang von einem Leben, das gekennzeichnet war durch Unterwerfung unter die Autorität des Sohnes Gottes. Aber der Herr Jesus sagt nicht, ich bin der Herr Jesus, sondern ich bin Jesus. Der Verachtete. Aber er nimmt die Stellung als Herr ihm gegenüber ein und sagt sofort, richte dich auf, stelle dich auf deine Füße und befiehlt ihm, was jetzt in seinem Leben zu geschehen hat. Also sofort bekommt er auch den Auftrag. Das ist interessant. Also der Herr wartet nicht Jahre, bis der Auftrag gegeben wird, sondern sogleich wird ihm gezeigt, was er sinnt von der Bekehrung. Und so ist das ein wichtiges Prinzip. Wir sind errettet, um zu... Wo steht etwas davon? Ja, ist es Thessalonicher 1. Was dachtest du?
2, Vers 8 bis 10.
Ja, aber so direkt, wo wirklich die Rettung verbunden wird mit dem Dienen. Also schlagen wir mal auf, 1. Thessalonicher 1. Sehr deutlich, Vers 9. Siehst du, Hans?
Den Sie selbst verkündigen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesum, der uns errettet von dem kommenden Zorn.
Jawohl, also deutlich bekehrt, um dem lebendigen wahren Gott zu dienen. Und dazu Hebräer 9. Vers 14.
Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der durch den ewigen Geist sich selbst ohne Flecken Gott geopfert hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, um dem lebendigen Gott zu dienen.
Jawohl.
Gottesdienst darzubringen.
Ja, genau das ist damit gemeint.
Sagt ja sogar der, bei der Geburt Jesu, dass Gott uns jetzt besucht hat, der Aufgang aus der Höhe, ja, ohne Furcht in die
Welt. Ah, schön, schön. Lukas 1 am Schluss.
Petrus schreibt, ihr seid ein König, ein heiliges Priestertum, eben um zu dienen.
Jawohl.
Und ein königliches Geschlecht, um die Tugenden dessen zu verkündigen, der euch ausgeführt hat aus der Finsternis und versetzt hat in sein wunderbares Licht.
Jawohl. Ein königliches Priestertum sogar, ja.
Eben
ja.
Diese zwei Seiten sehen wir auch hier.
Ja.
Zum Diener und zum Zeugen.
Jawohl, genau. Und er sagt in Vers 17, dass er herausgenommen wird aus dem Volk und den Nationen, zu welchem ich dich sende. Also einerseits sind wir aus dieser Welt und ihren Bindungen herausgelöst worden, das ist das in der Bekehrung, aber nicht um in der Isolation zu fristen, sondern werden gerade wieder zurückgeschickt, um diesen Menschen zu dienen. Also da sehen wir, was es heißt, Befreiung, aber nicht um in der Isolation zu leben, sondern im Dienst an den Verlorenen. Und der Auftrag besteht in Vers 18 aus verschiedenen Punkten, können wir zusammentragen. Das erste ist, im Dienst an den Verlorenen,
zu tun.
Jawohl, mit dem Ziel,
zur Bekehrung,
jawohl,
und zum Licht, der Gewalt Satans zu Gott,
jawohl, mit dem Ziel,
dann die Vergebung der Sünden,
und noch ein weiteres Ziel,
das Erbe,
um ein Erbe zu bekommen, ja. Ja, wie kann man das Augen auftun?
Gib dein Wort, das heißt Zeichen.
Ja, aber es ist doch überraschend in dem Sinn, wer kann die Augen eines Blinden öffnen, wenn nicht Gott? So steht es auch in den Psalmen. Der Herr öffnet die Augen der Blinden. Psalm 146, meine ich, ist das. Und jetzt sagt der Herr, Paulus, er soll Augen öffnen. Ja, wie können die Augen öffnen?
Ja, das wäre schön, aber der Glaube kommt aus der Predigt, eben indem wir das Wort weitergeben.
Ja.
Der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt aus Gottes Wort, nur durch Gottes Wort können die Augen öffnen.
Jawohl. Aber wenn wir schauen im Leben des Apostels Paulus als Augenöffner, da können wir doch viele konkrete Dinge lernen. Zum Beispiel, herausgegriffen aus all dem, was wir bereits gesehen haben, in Athen, was war dort der spezielle Augenöffner?
Der Tempel dem unbekannten Gott.
Der Altar, ja. Ja, ja, ja.
Sie wussten ja nicht, wer dieser Gott war, aber es gab einen Tempel.
Er hat nicht irgendwie gepredigt in Athen, sondern er hat einen Augenöffner gesucht oder gefunden bei seinem Spaziergang durch die Stadt. Und an diesem Anknüpfungspunkt konnte er Menschen gewinnen. Und so zeigt es uns, also wir haben den Auftrag, Augen zu öffnen. Das heißt, dass wir, ähnlich wie Paulus, Rundgänge machen müssen, um Augenöffner zu finden, die den Menschen in unserer Umgebung helfen, das Heil in Christus zu erkennen. Also da ist unsere Verantwortung gefordert. Einerseits ist es Gott, der die Augen öffnet, aber andererseits haben wir die Verantwortung, Augen zu öffnen. Und das sind zwei Seiten der Medaille. Und dann erklärt also Paulus dem Agrippa, dem König Agrippa, nun, jetzt verstehst du, ich habe ein dermaßen überwältigendes Erlebnis gemacht, dass mich in meinem höchsten Fanatismus, meiner höchsten Überzeugung, dass das mit dem Nazaräer nicht stimmt, zur Wende gebracht hat. Also, da musste ich doch dem gehorsam sein. Konnte ich nicht irgendwie mich dem noch einmal dagegen stellen. Und darum habe ich also die Konsequenzen daraus gezogen. Und hat dann eben begonnen, überall diese Botschaft zu verkündigen unter den Völkern. Ja, Reinhold?
Ich dachte gerade so, wenn man Schriften weitergibt oder Büchertisch hat in Radolf Zillen, dann haben wir es immer wieder mit den Leuten von der Wachtumsgesellschaft zu tun. Und es ist kein Problem, ihnen zu sagen, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Es ist nur das Problem, dass er der ewige Sohn Gottes ist, eben der Schöpfer des Himmels und der Erde. Und das kann man wirklich nur anhand der Bibelstellen selbst als Augeöffner ihnen das. Aber es muss auch angenommen und geglaubt werden.
Mhm. Wobei jetzt, wenn du das Beispiel erwähnst, im Allgemeinen macht man die Erfahrung, wenn man mit Zeugen Jehovas argumentiert. Man kann so logisch, so überzeugend argumentieren, wie man will, und es geschieht doch nichts. Was ist zum Beispiel ein Augenöffner für Zeugen Jehovas? Nun, ich habe einen Freund, einen Evangelisten in Marseille, der hat eine ganze Reihe von Zeugen Jehovas herausgeholt. Und der hat das so gemacht. Er hat ihnen das Vertrauen in die Organisation erschüttert. Zum Beispiel hat er ein Büchlein gemacht, alles mit Kopien aus alten Wachtürmen. Herauskopiert, nicht einfach zitiert. Was sie damals gesagt haben und wie sie dann Jahre später gesagt haben, schwarz auf weiß sagen, wir haben das nie gesagt, sondern wir haben so und so gesagt. Ja, da habt ihr es. Die lügen. Was? Eine Organisation, die lügt. Die kann doch nicht von Gott sein. Und so wird das Vertrauen erschüttert. Und erst dann werden sie im Allgemeinen dann empfänglich für biblische Argumentation. Aber sie sind so im Kopf gedrillt, jemand, der nicht zur Organisation gehört, der kann die Bibel nicht verstehen. Denn nur die Organisation das Licht. Also selbst wenn einer, der nicht zur Organisation gehört, mir etwas sagen kann, das kann nicht wahr sein, denn er hat das Licht nicht. Also die können einfach nichts mehr sagen vielleicht, wenn die Argumentation gut ist. Aber überzeugen? Nein, der hat ja das Licht nicht. Und wenn das Vertrauen in die Organisation erschüttert wird, dass da Lüge, Betrug, Ungerechtigkeit ist, dann wird das erschüttert. Plötzlich werden sie offen für das, was eigentlich da steht. Das wäre also erfahrungsgemäß zum Beispiel ein guter Augenöffner in diesem Fall. Ja, wir müssen schauen, dass wir noch ein bisschen zum Schluss kommen. Paulus erklärt dann, dass eigentlich aus dem allem sich erklärt, Vers 21, warum die Juden ihn ermorden wollten. Das hätten die natürlich nie zugegeben. Die haben gesagt, Paulus ist ein Tempelschänder, er spricht gegen die Bibel, er bringt neue Lehren und so weiter. Aber er zeigt hier auf, der Grund liegt an einem ganz anderen Punkt, warum die mich so angreifen. Das deckt er hier auf. Und er erklärt weiter dem Agrippa, der eben das Alte Testament kennt, schau, ich bringe eigentlich gar nichts Neues, gar nichts Widerspruch zu dem, was die Propheten und Moses geredet haben. Und er erklärt, die haben ja bezeugt, dass der Messias, der Christus, leiden sollte, dass er als Erster durch Totenauferstehung Licht verkündigen sollte. Also ich bringe nicht eine Antilehre, eine Gegenlehre, sondern ich predige das, was das Alte Testament als Hoffnung Israels schon immer vorgestellt hat. Das hat er ja schon gesagt in Vers 6. Und nun stehe ich vor Gericht wegen der Hoffnung auf die von Gott an unsere Väter geschehenen Verheißungen. Und auf Vers 7 spricht er nochmal von dieser Hoffnung der Juden. Die Hoffnung des jüdischen Volkes war das Kommen des Messias. Und das unterscheidet den jüdischen Glauben so deutlich von den Religionen, die eine Sammlung waren von Verhaltensregeln oder irgendwelchen Einweihungsriten und so weiter. Aber eine Religion, die eine Hoffnung hat im Blick auf die Zukunft, wo gab es das in dem Sinn? Und da gab es ein Volk, das lebte von dieser Hoffnung. Und jetzt sagt Paulus, und dann diese Hoffnung haben wir erfüllt gefunden in dem Jesus von Nazareth. Und darum dieser ganze Angriff auf mich. Übrigens hier in Vers 23 spielt der Apostel Paulus an auf den goldenen Leuchter. Er sagt, dass der Christus leiden sollte, das hat Moses gesagt. Dass er als Erster durch Totenauferstehung Licht verkündigen sollte. Wo finden wir das im goldenen Leuchter? Diese Punkte. Weil sonst finden wir es nirgends in den Büchern Mose so beschrieben. Können wir es kurz zusammentragen, die Punkte? Der goldene Leuchter in 2. Mose 25. Der hatte 7-mal Öl in den Lampen. Und der Christus oder der Messias heißt ja der Gesalbte, der mit Öl Gesalbte. Wo wird ausgedrückt, dass der Christus leiden sollte?
Zu Recht, Hämmerer.
Ja, der Leuchter wurde ja in getriebener Arbeit, in Schmiedearbeit hergestellt, nicht in Gussarbeit. Und jeder Hammerschlag wies darauf hin, dass der Christus, der Gesalbte, leiden sollte. Dann die Totenauferstehung. Wie wird die in dem Leuchter dargestellt?
Durch die Lilien.
Lilien? Die Blüten, ja, 22, was waren es für Blüten? Mandelblüten. Und der Mandelbaum in Israel Ende Januar, Anfang Februar kündet als erster das neue Leben des Frühlings an durch seine weißen Blüten. Also haben wir gerade beides beieinander. Einerseits Totenauferstehung, das Leben nach dem Winter. Und als erster, der Mandelbaum ist der erste. Und so ist eben diese Hoffnung, die auch die Pharisäer hatten, dass es eine Auferstehung der Toten gibt, die hat sich jetzt als erste, zum ersten Mal eben realisiert in der Auferstehung des Messias. Und seine Auferstehung ist einfach der Vorbote für die Auferstehung der Gläubigen im Allgemeinen. Und Licht verkündigen, da haben wir das siebenfache Licht des Leuchters. Und dann kommt, das war ein bisschen über der Kenntnis des Heiden Festus, und er sagt, du bist völlig verrückt, Paulus. Du rasest. Das war also nicht, weil Paulus ein Auto hatte und so schnell fuhr. Vers 24. Du bist völlig verrückt geworden, Paulus. Deine große Gelehrsamkeit bringt dich in Raserei. Und Paulus sagte, war ich verrückt. Wurde das gesagt? Früher war das mal der Fall. Sieht man's? Vers 11. Und über die Maßen gegen sie rasend. Ja, er sagt, früher war ich so, aber jetzt nicht. Und er erklärt sofort, das, was er da jetzt sagt, das sind Worte der Wahrheit und der Besonnenheit, aber das versteht jetzt Festus eben nicht. Aber Paulus wollte hier nicht speziell für Festus sprechen, mit dem hatte er sonst genug Gelegenheit gehabt, jetzt wollte er diesen König Agrippa, diese Gelegenheit wollte er ausschöpfen, ihm Zeugnis ablegen. Und Agrippa, der diese Dinge kannte, den Hintergrund kannte, der musste angesprochen sein. Aber Agrippa reagiert eigenartig auf die Frage, Vers 27. Der wird ganz persönlich, das ist erstaunlich, dass eine Untersuchungsverhandlung ausnützt, um ganz persönlich zu werden. Glaubst du, König Agrippa, den Propheten? Ins Frage. Und wie ist die Reaktion zu verstehen von Agrippa? Wie versteht ihr das?
Aber sprach zu Paulus, zum Überredest, um in ein Christ zu werden.
Ja. Wie versteht ihr seine Antwort? Positiv, negativ?
Spöttisch vielleicht.
Spöttisch? Interessant. Die einen Ausleger dachten das als ein Bekenntnis, dass er kurz vor der Bekehrung steht, und andere legen es aus, dass er hier spöttelt.
Wahrscheinlich stimmt beides, ne?
Weiß man denn aus der Geschichte, ob der sich bekehrt hat?
Da wäre nichts bekannt, nein. Nein. Aber die Fußnote. Man kann übersetzen, in kurzem oder mit wenigem überredest du mich, ein Christ zu werden. Das würde also bedeuten, also deine Argumente, die sind ja. Glaubst du, dass ich mit den paar Argumenten, die du mir da bringst, dass ich da ein Christ werde? So einfach ist das nicht. Und da hört das Ganze auf. Paulus sagt zwar noch mit einer entschiedenen Würde, es ist mein tiefer Wunsch zu Gott, ob über kurz oder lang, beziehungsweise ob mit wenig Argumenten oder mit vielen Argumenten, nicht so wichtig. Aber es ist mein Wunsch zu Gott, dass nicht allein der König, sondern alle, die hier in diesem Saal sind heute, solche Menschen werden wie ich. Menschen, die das Licht des Evangeliums ins Herz bekommen haben. Aber dann sagt er, nur das wünsche ich niemandem von euch, dass er so ungerecht behandelt wird wie ich. Eben nicht ausgenommen diese Bande. Und dann steht die ganze vornehme Elite da auf. Sie besprechen sich kurz. Die Sache ist klar. Dieser Mann ist kein gefährlicher Mann. Man hätte ihn sogar freilassen können, wenn er sich nur nicht auf den Kaiser berufen hätte. Aber wir haben schon früher gesehen, das musste sein. Paulus musste nach Rom. Und das wird uns jetzt im Schluss der Apostelgeschichte also noch beschäftigen. Die Reise nach Rom. Nächstes Mal, Kapitel 27, da werden wir sehen, wie in dieser Schiffsreise die gesamte Kirchengeschichte von der Zeit der Apostel bis zur Entrückung symbolisch vorgeschattet wird. Eigentümlich darum, weil die Apostelgeschichte ist das einzige Kirchengeschichtsbuch, das vom Heiligen Geist inspiriert ist. Aber es umfasst nur die ersten 3 Jahrzehnte und hört dann sehr abrupt auf. Aber die Kirche ist weitergegangen. Die Zeugen, die da am Anfang gezeugt haben, das waren nur die Vorläufer von all den Zeugen bis uns heute. Bis zu uns heute. Also hat der Heilige Geist mit dieser ausführlich und so detailliert beschriebenen Reise nach Rom, hat er angedeutet, wie die ganze Sache weitergehen wird. Und schlussendlich mit einem Schiffszusammenbruch enden wird. Aber alle auf dem Schiff, die Lebenden, sind dann gerettet auf die Insel. Also das nächstes Mal. Reinhold.
Beschäftigt noch der 27. Vers, wo ja. Paulus sagt, glaubst du, König Agrippa, den Propheten, dann ich weiß, dass du glaubst. Mhm. Hat er das versucht, jetzt diesem Agrippa einzugassieren, oder ist es tatsächlich so, dass er rein verstandesmäßig den Propheten wirklich geglaubt hat? Und wenn das so ist, denke ich, es ist die eine Seite, rein intellektuell zu glauben, was die Propheten sagen, aber andererseits ist es doch eben noch ein Stück persönlich Buße zu tun.
Ja,
das heißt,
genau.
Jesus Christus wirklich jetzt aufzunehmen. Und das hat eben Agrippa nicht getan.
Jawohl.
Bis jetzt.
Und das zeigte sich auch in seinem Leben. Der lebte in größter Unmoral, aber im tiefsten Herzen wusste er, dass die Bibel
das heißt,
die Wahrheit ist.
Im Klartext würde man sagen, Jesus Christus zu glauben, ist eigentlich nichts Großes. Aber wirklich dann Buße zu tun,
jawohl,
das ist der springende Punkt.
Jawohl. Und eben das Leben wirklich Gott auszuliefern und die ganze Unmoral und Sünde im Leben vor Gott zu ordnen, ja, zu bekennen, aufzuräumen. Das ist etwas anderes. Gut, dann wollen wir noch beten zum Schluss, es ist schon vorgeschritten.